RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Thomas Haag. Guten Abend. US-Präsident Trump macht eine weitere Kehrtwende in der Zollpolitik. Computer und Handys werden jetzt von der stark erhöhten Abgaben ausgenommen. Katharina Jetter.
Viele Geräte von US-Tech-Konzernen wie Apple werden in China hergestellt. Diese Unternehmen werden mit der neuen Ausnahmeregelung jetzt entlastet, genauso wie die Verbraucher. Denn die hätten durch die hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte.
Zum ersten Mal seit Jahren hat es ein Gespräch zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm gegeben. Danach hieß es, dass die Gespräche im Oman fortgesetzt werden sollen. Moritz Behrendt.
Nach mehr als 2 Stunden indirekter Verhandlungen habe es einen kurzen Austausch zwischen dem iranischen Außenminister Araghchi und dem US-Sondergesandten Witkoff gegeben. Witkoff hatte vor dem Treffen erklärt, die Forderung der USA sei, dass der Iran sein Atomprogramm vollständig auflösen müsse. Es gebe aber Raum für Kompromisse. In keinem Fall dürfe der Iran aber in den Besitz von Atomwaffen kommen. Das iranische Regime behauptet, sein Nuklearprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken.
In Berlin-Charlottenburg ist es am Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Die Tat geschah auf dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Dorothea Echte.
Zunächst waren dort 2 Männer in Streit geraten. Einer von ihnen stach auf seinen Kontrahenten ein. Dieser starb noch vor Ort, sagte die Polizei dem RBB. Der Täter flüchtete in die Schlossstraße. Dort stellten ihn die Polizisten. Der bewaffnete Mann lief auf die Beamten zu, die daraufhin mehrere Schüsse abgaben und ihn festnahmen. Der Messerstecher wurde schwer verletzt und im Krankenhaus notoperiert.
Union und SPD könnten in einer neuen Regierung 26 Milliarden Euro pro Jahr durch Bürokratieabbau sparen. Diese Summe nannte der CDU-Politiker Hoppenstedt, der bei den Koalitionsverhandlungen an diesem Thema mitgearbeitet hat. 16 Milliarden Euro könnten die Unternehmen einsparen, weil Melde- und Berichtspflichten reduziert würden. Weitere 10 Milliarden Euro Kosten würden bei Bürgern, Unternehmen und Verwaltung entfallen. Als Beispiel verwies Hoppenstedt auf den Wegfall des Lieferkettengesetzes. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen 0:0 unentschieden gespielt. Außerdem spielten heute Bayern München Dortmund 2:2, Hoffenheim Mainz 2:0, Mönchengladbach Freiburg 1:2, Bochum Augsburg 1:2 und Kiel St. Pauli 1:2. In der zweiten Liga hat Hertha BSC zu Hause gegen Darmstadt 1:1 gespielt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht meist klar oder gering bewölkt und trocken bei 9 bis 4 Grad. Morgen erst sonnig, später bewölkt. Schauer oder Gewitter sind ebenfalls möglich bei bis zu 24 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir starten mit der A1 Bremen Richtung Hamburg. Die ist zwischen dem Maschener Kreuz und Harburg nach einem Unfall gesperrt. 3 Kilometer Stau hier. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Oberhausen-Lierich und Kreuz-Kaiserberg 3 Kilometer stockend. Die A4 Köln Richtung Aachen zwischen Kreuz Köln-Süd und Köln-Klettenberg 3 Kilometer Stau. Die A70 Bamberg Richtung Bayreuth, die ist zwischen Turnau Ost und Kulmbach, Neudrosselfeld wegen Bergungsarbeiten immer noch gesperrt. Hier ist die Umleitung aktuell die U49. Und die A381 Stuttgart Richtung Singen, vor Sindelfingen Ost 3 Kilometer Stau wegen einer Baustelle ist hier aktuell nur eine Spur frei. Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Nina Zimmermann heute Abend. Wir begleiten Sie ab jetzt aus den Studios von NDR Info durch diese Nacht. Fast täglich gibt es ja neue Zollmeldungen aus den USA. Präsident Trump hatte diese Woche angekündigte Strafzölle für viele Länder erstmal wieder ausgesetzt, mit einer Ausnahme China. Dort summieren sich die Abgaben mittlerweile auf bis zu 145% plus. Aber die US-Regierung ruderte dann doch nochmal bei einigen Produkten zurück. Für Smartphones, für Computer, für Halbleiter sollen die höheren Zölle ja erstmal nicht gelten, so der aktuelle Stand. Viele Ökonomen sehen in der amerikanischen Zollpolitik und dem Handelsstreit mit China eine ernstzunehmende Gefahr für die Weltwirtschaft. Wie Europa auf diese Entwicklung blickt, darüber hat mein WDR-Kollege Thomas Scharf mit Volker Dreyer gesprochen. Volker Dreyer ist der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer, der DIHK. Könnte Europa am Ende von dem Streit vielleicht auch profitieren?
Das kann nur relativ gemeint sein. Alle, die am Welthandel beteiligt sind, können von dieser Situation nicht profitieren, dass es besser wird. Es wird nur weniger schlimm als an der Stelle für China, aber vor allem für die Vereinigten Staaten. Das sind wirklich zwei Wirtschaftsgiganten, die hier aufeinanderprallen. Und außerdem hat Donald Trump die Zölle auf diese sogenannten reziproken Zölle auch gegenüber der Europäischen Union zwar um 90 Tage verschoben, aber nicht aufgehoben. Und es gilt ein neuer 10-prozentiger Basiszoll. Und außerdem gelten 25% auf Automobilimporte und 25% auf Stahl- und Aluminiumimporte. Also es ist auch noch genügend Belastung im Moment da.
Ja, andererseits gibt's Fachleute, die sagen, China wird eher ein Gewinner dieser irren Politik Trumps sein, weil China plötzlich wieder besser angesehen ist, auch bei solchen, die sich eigentlich ein bisschen von diesem Land zurückziehen wollten.
Also es kommt jetzt auf die Entwicklung an, wer sich wie positioniert. Im ersten Moment und in der ersten Zeit innerhalb dieses Jahres und wahrscheinlich weit darüber hinaus werden wir alle verlieren. Relativ kann man dann sich besser positionieren und etwas aufbauen und etwas ausbauen. Also Europa sollte sich auf seine Interessen beziehen. Welche wirtschaftlichen Interessen haben wir? Und die haben wir natürlich gegenüber dem wichtigsten Handelspartner und Wirtschaftspartner USA, aber auch gegen den zweitwichtigsten, und das ist gegenüber China. Und hier können wir Verbesserungen erreichen und China beim Wort nehmen, wenn sie sagen, wir wollen gemäß der verabredeten Regeln der Welthandelsorganisation spielen, anders als die USA. Da sollten wir dranbleiben. Aber wir müssen uns vor allem an andere Wirtschaftspartner weltweit richten und müssen mit denen neue Handelsabkommen schließen.
Welche wären das?
Das wären die Mercosur-Länder, da ist ein Abkommen schon von der EU-Kommission.
Die wichtigsten südamerikanischen Länder, ne?
Die wichtigen südamerikanischen Länder, Brasilien, Argentinien, andere. Da ist ein Abkommen wirklich zum Greifen nahe. Das ist das kurzfristige, dann das etwas längerfristige oder mittelfristige. Das ist Indien, das ist Indonesien, andere Staaten Südosteuropas, aber auch die arabische Halbinsel. Viele Partner weltweit strecken uns die Hand aus. Wir haben sie ausgeschlagen, lange Jahre, Jahrzehnte hätte ich fast gesagt. Und jetzt ist an der Zeit, diese Handelsbeziehungen einzugehen. Und dann dauert es auch etwas, bis man anderes kompensieren kann.
Ja, bis man anderes kompensieren kann. Und bis dahin, sagen Sie, werden wir alle verlieren. Was heißt das nun konkret für uns in Deutschland?
Also wir sind eines der handelsstärksten Länder der Welt, auch innerhalb der Europäischen Union sind wir da ziemlich an der Spitze mit Exportvolumen am Bruttoinlandsprodukt, am Wert der Produkte, die wir in Deutschland produzieren, von rund 50%. Wenn wir die Importe noch dazu rechnen, sind wir bei 90%, das ist die sogenannte Offenheitsquote. Und das heißt, wir sind angewiesen, dass wir die Produkte, die wir hierzulande herstellen, auch im Ausland absetzen und dass Länder, die unsere Produkte absetzen, sagen, das ist keine Einbahnstraße, wir wollen auch was davon, also dass wir auch Produkte von denen importieren. Und im letzten Jahr waren die Exporte schon auf dem Rückzug. Nur die Exporte in die USA haben diesen Rückzug nicht noch schlimmer werden lassen. Dort hatten wir sogar ein leichtes Plus. Die werden jetzt wegfallen, umso stärker müssen wir eben uns mit anderen Handelspartnern zusammenschließen. Und dazu gehört natürlich auch China, um die wir die letzten Jahre eher einen Bogen gemacht haben.
Das ist klar geworden, Herr Dreyer. Aber was heißt es nun für uns konkret? Steht hier Wirtschaftswachstum nennenswertes für eine fortgeschrittene Industriegesellschaft wären ja 2% schon toll. Steht das erstmal in den Sternen?
Das steht in den Sternen. Wir leben im Moment in einer Rezession in Deutschland auch. Ja, Europa ist nicht ganz so schlimm, aber es ist auch kein besonders gutes Wachstum. Das sind vor allem die hausgemachten Probleme, die dazu geführt haben. Und jetzt fehlt noch der Rückenwind, der normalerweise aus der Außenwirtschaft das eigene Wirtschaftswachstum beflügelt. Wir müssen uns also mehr auf uns selbst konzentrieren an der Stelle, welche Reformen müssen denn endlich getan werden. Und die Bereiche, die geht jetzt hoffentlich die neue Bundesregierung möglichst bald an.
Was würden Sie ihr da auf Platz 1 setzen? Das müssen wir jetzt sofort machen.
Ja, also wir brauchen eine Entlastung bei den Unternehmen. Bürokratie ist das beklagenswerteste Element der Stunde oder schon einer längeren Zeit. Hier muss wirklich radikal aufgeräumt werden. Unternehmen brauchen eine steuerliche Entlastung und natürlich eine Entlastung bei den Energiepreisen. Wenn wir das vergleichen, sind auch die USA uns längst davongeschritten mit einer viel besseren, kostengünstigeren Energieversorgung. Ja, das sind die wichtigsten Elemente und dann sind die längerfristigen, mittelfristigen Themen Fachkräftegewinnung, ja, und weitere Handelspartner zu gewinnen.
Sagt Volker Treyer, Außenwirtschaftschef des DIHK, der Deutschen Industrie- und Handelskammer, im Gespräch mit meinem WDR-Kollegen Thomas Schaaf über den gärenden Zollstreit und was das für Europa bedeutet. Und wir bleiben hier in der ARD-Infonacht bei den Auswirkungen der aktuellen US-Politik unter Donald Trump. Die Entwicklungshilfekürzungen der US-Regierung zwingen auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, das UNHCR, zu massiven Sparmaßnahmen. Gleichzeitig verschärft sich weltweit die Not der immer zahlreicheren Flüchtlinge. Einzelne UNHCR-Programme mussten bereits gestoppt werden. Unsere Korrespondentin in Genf, Katrin Hondl, hat mit dem UN-Flüchtlingskommissar Grandi über die aktuelle Situation gesprochen.
L'impact sur notre capacité de travailler a été terrible.
Terrible, schrecklich, nennt der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi die Auswirkungen der laut UNHCR schlimmsten humanitären Finanzierungskrise seit Jahrzehnten. Denn nicht nur in den USA, überall wird bei Hilfsgeldern gespart. Fast alle Länder kürzen ihre Beiträge, so Grandi. Bei den Regierungen haben Ausgaben für Militär- und Wirtschaftsförderung Priorität.
Wir unterbrechen ganz kurz den Beitrag von Katrin Hondl. Wir haben einen Falschfahrer gerade gemeldet bekommen auf der A1 Saarbrücken-Trier. Zwischen dem Kreuzer Brücken und Dreieck Nonnweiler kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie hier äußerst rechts, überholen Sie auch nicht. Auf der A1 Saarbrücken-Trier zwischen dem Kreuzer Brücken und Dreieck Nonnweiler ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Und wir hören weiter rein in das Gespräch mit dem UN-Flüchtlingskommissar.
Natürlich versuchen wir, mit weniger Mitteln so effizient wie möglich zu sein, aber man darf sich keine Illusionen machen. Wir können nicht mehr so viel helfen, wie nötig ist, mit Essen, Medikamenten, Wasser, Notunterkünften.
Les médicaments, l'eau, les abris, tout ça.
UN-Flüchtlingskommissar Grandi ist für unser Interview aus dem Tschad zugeschaltet, einem der ärmsten Länder der Welt und ein Hotspot der derzeit schlimmsten Flucht- und Vertreibungskrise weltweit. Seit 2 Jahren eskaliert im Nachbarland Sudan ein brutaler Krieg. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Allein der Tschad habe schon 800.000 Flüchtlinge aufgenommen, sagt Grandi. Und es kommen immer mehr. Aber jetzt fehlt dem UNHCR das Geld für weitere Notunterkünfte.
Le gouvernement tchadien, qui est très généreux, a ouvert les frontières et a mis à disposition des terres.
Die Regierung des Tschad hat sehr großzügig Gelände zur Verfügung gestellt, um die Menschen unterzubringen. Aber an der Grenze sind nun 200.000 schutzlos in Gefahr und wir können nichts machen, weil wir keine Mittel haben. Die USA als der mit Abstand größte Geldgeber haben im vergangenen Jahr das UNHCR mit mehr als 2 Milliarden Dollar unterstützt. Deutschland als zweitgrößter Geldgeber zahlte knapp 333 Millionen Dollar. Nachdem die Trump-Regierung alle Hilfen eingefroren hat, verfolgt Grandi nun besorgt die Entwicklungshilfepolitik der neuen Regierungskoalition in Berlin. Laut Koalitionsvertrag ist eine, Zitat, angemessene Absenkung der deutschen Entwicklungshilfe angekündigt. Er bedauere das, ebenso wie den vorläufigen Aufnahmestopp besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge im Rahmen des UNHCR Resettlement Programms, sagt Grandi. Und appelliert an Deutschland, wenigstens die humanitäre Hilfe nicht aus dem Blick zu verlieren.
C'était humanitaire.
Humanitäre Hilfe ist wichtig für Deutschland, nicht nur aus moralischen, sondern auch aus strategischen Gründen, sagt er. Deutschland erinnert sich gut an 2015, als die Hilfen für syrische Flüchtlinge im Nahen Osten gekürzt wurden. Das führte damals zu dem großen Exodus vieler Syrer nach Europa und besonders nach Deutschland. In den Hilfskürzungen der großen Geberländer zu Zeiten enormer Krisen sieht der UN-Hochkommissar eine Verantwortungskrise. Eine Verantwortungskrise, weil wir uns um leidende Menschen kümmern müssen. Aber es ist auch eine strategische Krise. Anders gesagt, es ist im strategischen Interesse Deutschlands und Europas, die Arbeit des UN-Flüchtlingshilfswerks ausreichend zu unterstützen. Europa ist von einem Krisengürtel umgeben, sagt Grandi. Ukraine, Nahost, Jemen, Sudan. Wenn wir diese Krisen nicht in den Griff bekommen, kommt es zu Fluchtbewegungen. Wir sehen bereits sudanesische Flüchtlinge, die versuchen, über Libyen nach Europa zu kommen.
Katrin Hondl im Gespräch mit dem UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi. Er appelliert an die neue Bundesregierung, wenn die aktuellen Krisen vernachlässigt werden, werden auch vermehrt Geflüchtete versuchen, nach Europa zu kommen. Es ist 22.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Kochbücher von Otto Lengi finden sich nicht nur in deutschen Küchenregalen. Weltweit hat der Starkoch seine Fans und sie kochen gerne seine Kreationen nach. Von gerösteten Blumenkohl über karamellisierte Zwiebeln bis zu den typischen gefüllten Auberginenröllchen in Curry-Kokosdal. Durch Otto Lengi hat die israelische Küche in den vergangenen Jahren in vielen Ländern Anhänger gefunden. Auch wenn mit dem Gazakrieg israelische Restaurants in aller Welt immer öfter bedroht oder beschmiert werden. In Israel ist Gil Hovav der berühmteste Fernsehkoch des Landes. Unser Korrespondent Marc Dugge hat ihn auf dem berühmten Lewinsky-Markt von Tel Aviv getroffen, auf dem Feinkost und alle möglichen Leckereien verkauft werden.
Wenn man Gil Hovav fragt, warum die israelische Küche so erfolgreich ist, dann überlegt er kurz, lächelt und sagt:
You know, Israelis would tell you, it's because it's colorful.
Israelis werden dir erzählen, weil unsere Küche so bunt ist, so gesund, weil es ein Mix ist aus so vielen kulturellen Einflüssen. Die Wahrheit ist vielmehr, unser Essen ist sehr Instagram-freundlich. Das ist, was zählt. Die Farben sind strahlend, leuchtend und klar. Ich liebe ja braunes Essen, polnisches, deutsches, russisches Essen zum Beispiel. Hervorragend. Aber versuch mal, das zu fotografieren. Fürchterlich. Und wie bunt die israelische Küche ist, sieht man hier, am Lewinsky-Markt im Süden von Tel Aviv. Gil Hovav nennt ihn das geheime Paradies der Chefköche. Bunte Berge von Gewürzen, Nüssen und getrockneten Früchten liegen in den Auslagen. Und außerdem vieles, was Touristen Rätsel aufgibt. Zum Beispiel diese kleinen, weißen, schrumpeligen Gegenstände.
These are dried Persian limes.
Das sind getrocknete persische Limetten. Wenn ich sie zerdrücke, kannst du es riechen. Du gibst sie zu Suppen oder Eintöpfen dazu. Ganz zum Schluss steckst du sie in den Topf. Okay? Weiter geht's.
Let's go on.
Persische Limetten neben israelischen Datteln. Zumindest auf dem Markt gibt es beste Nachbarschaft. In jedem Laden wird Gil persönlich begrüßt und in einen Schwatz verwickelt. Auch sein Humor macht ihn so beliebt. Gil Hovav ist einer der bekanntesten Vertreter des weltoffenen, bunten, schwulen Tel Aviv. Geboren wurde er vor 63 Jahren in Jerusalem. Da habe ich 25 Jahre lang gelebt, bevor ich nach Tel Aviv kam. Tel Aviv ist viel, viel, viel netter. Das Einzige, was es hier nicht gab, war Kube. Das ist eine Art Dumpling, der mit Fleisch gefüllt ist. Das gibt's aber auch vegetarisch. Der Dumpling wird entweder frittiert oder in einer Suppe gekocht. Jetzt hat hier dieser Laden aufgemacht. Bisher gab's Kube nur in Jerusalem. Und das hat mir das Herz gebrochen. Gil bestellt zwei Teller. Und wirklich, die säuerliche Suppe mit dem Kloß schmeckt köstlich. In Jerusalem fängt Gil in jungen Jahren als Barkeeper an, verdient sein Geld außerdem als Arabischlehrer und Reinigungskraft. Später schreibt er Restaurantkritiken und gründet einen Verlag für Kochbücher. Ende der 90er Jahre wird er dann als Fernsehkoch berühmt. Was ist die wichtigste Charaktereigenschaft, die ein Fernsehkoch besitzen muss? Natürlich die Fähigkeit, Orgasmen vorzutäuschen. Du musst Sachen probieren und sagen, oh, das ist wunderbar, köstlich. Und dabei ist es das überhaupt nicht. Ich habe sogar Sushi gegessen. Und Sushi ist Gottes Strafe für das japanische Volk, für Pearl Harbor. Lange war Israel ein kulinarisches Entwicklungsland, erzählt Gil. Bis in die 80er Jahre hinein gab es im damals sozialistisch anmutenden Israel nur wenige Restaurants.
Danny, mein Partner
zum Beispiel, war vielleicht zweimal in seinem Leben in einem Restaurant, bis er in die Armee kam. Aber in den 80er Jahren kam die Revolution. Alles hat sich geändert. Längst hat Israels Küche Selbstbewusstsein entwickelt und ihren Siegeszug um die Welt angetreten, gerade in den vergangenen Jahren. Bücher von Yotam Otto Lengi, dem israelischen Starkoch, stehen in unzähligen Küchenschränken weltweit. Einen Teil des Erfolgs kann sich auch Gil auf die Fahnen schreiben, weil er die traditionelle Küche gegen den Strich bürstet und mit ungewöhnlichen Rezepten für Aufsehen sorgt. Zum Beispiel mit Lachs aus dem Geschirrspüler.
So a dishwasher is actually a steam oven.
Ein Geschirrspüler ist ja eigentlich ein Dampfgarer. Du nimmst Alufolie, trägst Olivenöl auf, legst eine Scheibe Lachs darauf, gibst Gemüse und Kräuter dazu und verschließt das Ganze sehr gut. Dann legst du das Paket in die obere Lade, zusammen mit schmutzigem Geschirr, das ist sehr wichtig, und Reiniger. Und dann lässt du das im Vollprogramm laufen, eine Stunde lang. Ein Traum. Du servierst das am besten, wenn du langweilige Gäste hast. Denn dann hast du wenigstens was, über das du reden kannst. Und du musst dich nicht über den Bildungssektor in Israel unterhalten oder sowas. Aber mag die israelische Küche auch noch so gut sein, das Land selbst hat mittlerweile ein großes Imageproblem. Israels harter Krieg gegen seine Feinde polarisiert. Israelische oder jüdische Restaurants in aller Welt werden beschmiert oder bedroht. Es gibt viel Antisemitismus. Gerade gestern habe ich mit einer Freundin aus Australien gegessen. Sie hat mir erzählt, dass die Lage dort angespannt sei, auch in den Vereinigten Staaten oder in Europa. Die Beliebtheit von Israel, vom Zionismus, von allem Israelischen leidet. Sogar israelisches Hightech ist jetzt weniger populär. Aber ich denke, das wird auch wieder vorbeigehen. Nur eine gute Autostunde vom Lewinsky-Markt entfernt liegt der Gazastreifen, wo die Märkte leer sind. Israel hat derzeit die Einfuhr von Lebensmitteln blockiert, um die Hamas dazu zu bringen, Geiseln freizulassen. Der Krieg zieht sich und lastet auf der Seele, auch in Israel. Dieser Krieg ist anders als die vergangenen, sagt Gil. Es ist das erste Mal, dass wir 2 Jahre lang Krieg haben. Normalerweise waren unsere Kriege kurz. Du hattest 3 blöde Wochen und dann war es vorbei. Jetzt sind wir im Kriegszustand. Man muss lernen, damit zu leben. Immerhin fliegen die Fluglinien wieder, sagt Gil. Er kann wieder leichter verreisen, auch wenn Touristen Israel weiter fernbleiben. Von unbeschwerten Zeiten ist auch der bunte Lewinsky-Markt noch weit entfernt.
Unser Korrespondent Marc Dugge unterwegs mit Israels berühmtesten Fernsehkoch Gil Hovav.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Also das Aufstiegsrennen in der 2. Fußball-Bundesliga, das ist so spannend und so eng wie seit vielen, vielen Jahren nicht. 9 Teams, also die Hälfte der Liga, hat nämlich noch realistische Chancen. Und 2 davon, die spielen gerade gegeneinander, Max Seib.
Ja, der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Nürnberg. Beide haben zumindest noch gute Chancen auf den Relegationsplatz, also Platz 3. Bevor wir gleich live in die Schlussphase schalten, kurz die Ausgangslage. Auf diesem 3. Platz steht seit heute Nachmittag Elversberg nach einem 3:1 in Hannover. Der direkte Konkurrent Magdeburg, der ebenfalls gespielt hat, der hat derweil gepatzt, 0:1 verloren beim Vorletzten in Ulm. Bedeutet beim Blick aufs Abendspiel, Lautern könnte mit einem Sieg an Elversberg vorbeiziehen, also Dritter werden, auf den Relegationsrang springen, Nürnberg zumindest den Abstand verkürzen. Und es sieht tatsächlich auch nach einem Auswärtssieg des Clubs aus Nürnberg aus, denn die Nürnberger, die führen kurz vor Schluss mit 2:1 durch die Tore von Gruber und Emreli. Der Anschlusstreffer, der kam von Ritter. Wir schalten nun also live zur Schlussphase auf den Betzenberg. Von vor Ort meldet sich unser Reporter Stefan Kerst mit den letzten Sekunden, letzten Minuten zwischen Kaiserslautern und Nürnberg.
Die Riesenchance zum Ausgleich für den 1. FC Kaiserslautern. Ragnar Ache, 6 Meter Distanz, Direktabnahme nach der Flanke von Ritter. Aber er jagt den Ball über den Querbalken. Ja, da ist er so ein bisschen weggerutscht und deswegen kein Treffer für den FCK. Es bleibt bei dieser Führung 2:1 für den 1. FC Nürnberg. Wir sind schon in der Nachspielzeit. 6 Minuten waren angezeigt und der 1. FC Nürnberg jetzt mit dem Konterangriff. Vielleicht macht er hier den Deckel drauf. Sind schon im Strafraum, können den Ball da weiterleiten auf Justwan. Der muss aber wieder aus dem Strafraum raus über links. Neuaufbau auf Seiten des 1. FC Nürnberg. Das Ganze ganz stoisch verfolgt da unten von Miroslav Klose, ganz in Schwarz gekleidet. Ich habe erst gedacht, er hätte seine Zimmermannsausrüstung an. Das hat er ja gelernt, bevor er hier durchgestartet ist beim 1. FC Kaiserslautern, wo er ja praktisch seine Weltkarriere begonnen hat, der Ex-Spieler des 1. FC Kaiserslautern. Heute ruht aber die Freundschaft, er wurde hier lautstark und intensiv begrüßt. Und jetzt schon wieder die Nürnberger sind auf dem Weg nach vorne. Der 1. FC Kaiserslautern hat natürlich alles nach vorne geworfen. Nach diesem 1:2, Julian Kral kann parieren, ist zurückgekehrt ins Tor. nach seiner Verletzung, konnte aber die beiden Gegentreffer nicht verhindern. In der ersten Halbzeit Kopfball von Gruber, Fabio Gruber, der Neuzugang, kam vom SC Verl in der Winterpause. Er mit seinem ersten Zweitligator nach Eckball von Lubach. Und dann war es in der zweiten Halbzeit nur noch der FCK, der auf das Tor von Jan Reichert spielte. Aber dann kam Emreli und traf für die Nürnberger wunderschön ins lange Eck per Schlenzer zum 0:2. Anschlusstreffer dann durch den Kapitän der Lauterer, Marlon Ritter, verwandelter Handelfmeter. Schauen wir wieder auf die Wiese. Ballbesitz für den ersten FC Nürnberg. Die Hälfte der Nachspielzeit ist vorbei, also 3 Minuten. Und jetzt gibt's noch mal Freistoß und gelbe Karte gegen Karloc. Ja, die hat er sich da verdient, denn er unterbindet diesen Konterversuch des ersten FC Nürnberg. Und die haben natürlich jetzt sehr viel Zeit. Da geht der eingewechselte Florian Flick zu Boden und lässt sich natürlich jetzt sehr viel Zeit mit der Ausführung des Freistoßes. Schiedsrichter Robert Schröder hatte ein hartes Amt am heutigen Abend. Der erste FC Kaiserslautern kam im ersten Durchgang überhaupt nicht in die Partie. Und lag nicht unverdient zur Pause mit 0:1 hinten. Aber dann im zweiten Durchgang, da gab es Chancen für 2 Spiele. Aber immer wieder scheiterten sie an Jan Reichert, allen voran der Kapitän Marlon Ritter, der dann per Handelfmeter, wie erwähnt, zum Anschlusstreffer von 1:2 traf. Das auch jetzt aktuell der Spielstand, da Julian Kral den Ball weit in die gegnerische Hälfte tricht. Ache kann ihn da zunächst mal festmachen, aber die Nürnberger sind dazwischen. Jokota, der kam zur zweiten Halbzeit und hat hier auf der rechten Außenbahn für sehr viel Alarm gesorgt. Nochmal Ballbesitz für den ersten FC Kaiserslautern, das war wieder schlampig gespielt. Ballverlust, somit wieder Ballbesitz für den ersten FC Nürnberg, die im Falle eines Dreiers durchaus auch noch mal angreifen können, was die Aufstiegssituation angeht. Ich habe so den Eindruck nach diesem Wochenende, es will überhaupt keiner hoch. Und der oder die, die davon profitiert haben, sind die Kölner, die immerhin einen Punkt geholt haben und auch die Elversberger aus dem Saarland, die sich da in der Tabelle verbessern konnte. Ballbesitz für den ersten FC Nürnberg. Und wenn die weiß gekleideten Nürnberger vor den eigenen Fans da, 5000 sind mitgekommen, den Ball haben, dann kann auf der anderen Seite nichts anbrennen. Nochmal jetzt hat der erste FC Kaiserslautern sich die Kugel da erobert. Es gibt nochmal Freistoß. Wir gucken auf die Uhr, 90 Sekunden noch, Ball muss nach hinten. Marlon Ritter mit dem Freistoß kurz zum Spiel auf Jokota. Aber die Kugel ist noch nicht freigegeben, weil es da vorne ein kleines Handgemenge gibt. Tim Breithaupt, der ausgeliehene Augsburger, ist da beteiligt. Und sein ebenfalls aus Augsburg gekommener Kollege Maximilian Bauer, der Innenverteidiger, der sieht jetzt die gelbe Karte noch. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Robert Schröder das gesehen hat, denn der war überhaupt nicht am Tatort. Jetzt ist der Freistoß freigegeben. Marlon Ritter hat ausgeführt. Das Ganze war noch in der eigenen Hälfte, hat über Julian Kral gespielt. Jetzt Ritter mit dem Flankenball in den Strafraum. Ache, ja, den wollen sie immer wieder anspielen, den Torjäger, der eben eine gute Möglichkeit hatte, die aber nicht nutzen konnte. Jetzt haben sie die Kugel verloren. 2 gegen 2. Konterangriff der Nürnberger. Der läuft durch den eingewechselten Dustin Forkel. Der liegt auf die linke Außenbahn. Sind schon im Strafraum und ich denke mal, jetzt geht's in Richtung Eckfahne. 3-4 Übersteiger von Jens Kastrop. Und jetzt kommt die Flanke in die Mitte. Kral kann klären. Es sind noch 15 Sekunden auf der Uhr. Sehen wir hier nochmal einen letzten Angriff des ersten FC Kaiserslautern. Schröder hat die Pfeife schon am Mund. Und jetzt gibt's nochmal die gelbe Karte gegen den ebenfalls eben eingewechselten Janni Serra. Nochmal Freistoß für den ersten FC Kaiserslautern aus der eigenen Hälfte. Schnell ausgeführt vom Kapitän, von Marlon Ritter. Der pumpt wie ein Maikäfer da unten. Flanke kommt nochmal in die Mitte. Robert Schröder, was macht er? Pfeift er ab. Die 6 Minuten sind vorbei. Und jetzt ist die Partie vorbei. Der erste FC Nürnberg gewinnt auf dem Kaiserslauterer Betzenberg. Riesenjubel da unten bei Miroslav Klose bei seiner Rückkehr als Trainer auf den von ihm so geliebten Betzenberg. Die Freundschaft, die hat für diese 96 Minuten geruht. Klose feiert da unten mit seinen Spielern diesen Auswärtserfolg, den ersten FC Nürnberg wieder auf Tabellenplatz 7 katapultiert. Jetzt bei 44 Zählern. Man ist nur
noch. Also, Kaiserslautern unterliegt Nürnberg mit 1:2. Reporter Stefan Kersold war das von Betzenberg. Ganz schnell noch die Ergebnisse aus der Fußball-Bundesliga. Die Bayern spielen gegen gegen Dortmund 2:2, Bayer Leverkusen gegen Union Berlin nur 0:0. Und die weiteren Ergebnisse: Hoffenheim schlägt Mainz 2:0, Mönchengladbach unterliegt Freiburg 1:2, Bochum verliert gegen Augsburg ebenfalls 1:2 und im Kellerduell siegt St. Pauli beim tabellenletzten Kiel durch einen Last-Minute-Siegtreffer mit 2:1.
Dann vielen Dank für den Sport, Max Seib.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 22.29 Uhr mit Kevin Bieler. Die US-Regierung hat bestimmte elektronische Produkte von den Sonderzöllen gegen zahlreiche Länder ausgenommen, darunter ist auch China. Die Ausnahmen gelten unter anderem für Smartphones, Laptops und Speicherchips. Aus New York, Giselle UK.
Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt. Also dem Land, dessen Warenimporte Präsident Trump inzwischen mit 145-prozentigen Strafzöllen belegt hat.
Wie soll die geplante Aufrüstung der Europäischen Union bezahlt werden? Um diese Frage ging es am zweiten und letzten Tag des Treffens der EU-Finanzminister in Warschau. Aus der Nachrichtenredaktion Astrid Rolle.
Grundlage für die Diskussion war die Idee einer Brüsseler Denkfabrik. Demnach sollen EU- und Nicht-EU-Länder einen gemeinsamen Fonds einrichten, der auf dem Markt Kredite aufnehmen kann. Damit könnte dann militärische Ausrüstung gekauft werden, die im gemeinschaftlichen Besitz bliebe. Die Nutzung würde den Ländern dann jeweils in Rechnung gestellt, um die Staatsverschuldung im Rahmen zu halten. Nach Angaben Polens zeigten die Finanzminister mehrheitlich Interesse an der Idee. Aber Länder wie Deutschland und Frankreich erklärten, dass die EU trotzdem erst einmal bestehende Möglichkeiten prüfen soll, zum Beispiel die Europäische Investitionsbank und den Plan Rearm Europe.
Waldbrände haben in Nordrhein-Westfalen für Großeinsätze der Feuerwehr gesorgt. Besonders angespannt war die Lage in Sundern im Sauerland. Dort brannte es in einem schwer zugänglichen Waldstück. Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle. Weitere Brände gab es auch in einem Waldstück südöstlich von Aachen im Rheinbergischen Kreis und in Wuppertal. In Berlin hat die Polizei einen Angreifer niedergeschossen. Der Mann hatte vorher am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz einen anderen Mann im Streit erstochen. Danach soll er auch die Einsatzkräfte mit dem Messer bedroht haben. Ob sich Angreifer und Opfer kannten, ist noch unklar, genau wie die Identität der beiden Männer. Laut Polizei wurde der Angreifer im Krankenhaus notoperiert, die Mordkommission ermittelt. Das Wetter in Deutschland: in der Nacht im Südwesten und Westen Schauer, Tiefstwerte zwischen 13 und 4 Grad. Morgen bewölkt, örtlich etwas Regen, vereinzelt Gewitter, vor allem im Osten sonnige Abschnitte, maximal 13 bis 24 Grad. Am Montag wechselhaft, gebietsweise Niederschläge, im Nordwesten freundlicher 12 bis 23 Grad. Am Dienstag etwas Regen, teils gewittrig, im Südosten mehr Sonne, erneut 12 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir starten mit der Entwarnung für die A1 Saarbrücken-Trier. Kein Falschfahrer mehr zwischen dem Kreuz Saarbrücken und dem Dreieck Nonnweiler. Die A1 Hamburg Richtung Bremen, die ist zwischen Elsdorf und Bokel nach einem Unfall immer noch gesperrt. Die A3 Oberhausen Richtung Köln, die ist zwischen Oberhausen-Lerich und Kreuz-Kaiserberg gerade auch mit dabei, mit 3 Kilometer stockend. A4 Köln Richtung Aachen, zwischen Kreuz Köln-Süd und Köln-Klettenberg, 2 Kilometer stockend. Die A70 Bamberg Richtung Bayreuth, die ist zwischen Turner Ost und Kulmbach, Neudrosselfeld, wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Sie werden momentan über die U49 umgeleitet. Und die A831 Stuttgart Richtung Singen, zwischen Stuttgart, Vaihingen und Sindelfingen Ost, 3 Kilometer Stau. Wegen einer Baustelle ist hier nur eine Spur frei. Und wir sortieren noch die A1 nach, Bremen Richtung Hamburg. Die kommt auch gerade rein, zwischen Marschner Kreuz und Harburg. 5 Kilometer stockend nach einem Unfall. Wir wünschen Ihnen eine unfallfreie, eine sichere Fahrt. Kommen Sie gut an.
Die ARD-Infonacht.
Mit Nina Zimmermann, schönen guten Abend.
Wieder ist ein Temperaturrekord gefallen. Europa hat den wärmsten März seit Beginn der Wetteraufzeichnung gerade erlebt. Und der März hatte auch extreme Unterschiede beim Niederschlag. Während in Spanien und Portugal so große Niederschlagsmengen wie nie zuvor gemessen wurden, war das Wetter hier in Deutschland zum Beispiel von Dürre und Trockenheit geprägt. Der März war also ein Monat der Extreme. Auch aufgrund des Klimawandels. Und wenn es um Klimapolitik gerade geht, da wird der Ton in Brüssel leiser. Was bedeutet das für den sogenannten Green Deal der Europäischen Union? Das ist jetzt Thema in unserem EU-Podcast mit Katrin Schmidt und Helga Schmidt.
.eu, der Europa-Podcast.
Diesmal mit meiner Kollegin Helga Schmidt.
Hallo Katrin.
Bei schönstem Wetter würden jetzt Leute wie ich, die nicht so nah dran sind an Forst und Landwirtschaft, sagen.
Eigentlich schön. Ja, für mich auch, Katrin. Ich bin im Nebenjob Gärtnerin. Da freut man sich natürlich den ganzen Winter auf das Frühjahr, weil man dann einfach wieder viel im Garten machen kann. Aber dieses Jahr war das anders als sonst, als ich da die Komposterde verteilt habe in den Beeten. Die ist ja normalerweise saftig, fruchtbar, eine dunkle Erde. Die muss man dann einarbeiten in die Beete. Und da war die Erde so trocken, so staubig, wie ich das noch nie hatte. Dann kam noch der scharfe, trockene Wind dazu, hat die Sache auch nicht besser gemacht, sodass jetzt die Meteorologen von einer Dürreperiode im Frühjahr sprechen. Hm. Das haben wir ja bisher in der Regel im Sommer erlebt, im Juli, August, so in der Zeit.
Ich bekomme ganz, ganz regelmäßig die Daten vom EU-Klimadienst Copernicus hier zugeliefert. Und gerade war es wieder so weit, wo rauskam, es war der wärmste März, den wir jemals gemessen haben. Und dann auch noch die Extreme. Bei den einen so feucht wie nie, bei den anderen so trocken wie nie. Man könnte jetzt Warnung über Warnung stapeln. Unterm Strich steht immer, Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten aufwärmt. Und den Zusammenhang, dass das nicht einfach nur Wetter ist, das schreiben uns die Kopernikusse, sag ich mal, ja auch immer ins Heft.
Ja, wir sehen die Daten, die von dem Satelliten schicken, aber eben auch die Bilder. Und da sehen wir, die Flüsse führen weniger Wasser, die Böden werden trockener und damit auch unfruchtbar. Und gleichzeitig haben wir ja in der Politik, in der gleichen Mailbox, Katrin, die Entwicklung, dass Umweltschutz und Klimaschutz in den Hintergrund getreten sind.
Und weil das so gegenläufig ist, haben wir gesagt, wir dröseln das mal auf im Europa-Podcast, weil eigentlich, und es ist noch gar nicht so lange her, gab es ja mal einen richtig großen Moment hier.
Today is the start of a journey, but this is Europe's man on the moon moment.
Mhm. Klang wunderbar. Mussten wir nochmal bringen, haben wir letzte Zeit selten gehört. Ist aber noch gar nicht so lange her. Helga, du hast das hier live miterlebt.
Das war 2019, ne?
Ja.
Ja, das war eine ihrer ersten Reden. Die Voraussetzungen waren sehr gut für Umwelt- und Klimapolitik. Kurz vorher hatten Europawahlen stattgefunden, 2019, mit einem großen Erfolg für die Grünen, vor allem für die deutschen Grünen. Die wurden damals die drittgrößte Fraktion im Parlament, also ein richtiger Machtfaktor. Hintergrund war ja diese Massenbewegung von Schülern und Studenten, Fridays for Future, die der Umweltpolitik einen ganz neuen Schwung gegeben hat. Und diesen Schwung hat Ursula von der Leyen genutzt, viele Gesetze dann zusammen mit den Grünen verabschieden lassen. Aber dann kamen zwei Bremsklötze. Erster Bremsklotz die Corona-Krise, dann zweiter Bremsklotz der Krieg in der Ukraine. Beides hat Europas Wirtschaft geschwächt. Und in dieser Situation wirkt Umweltschutz ja fast wie ein Luxus, jedenfalls auf einige Politiker, nice to have, aber nicht so dringend nötig, wie die Wirtschaft jetzt wieder anzukurbeln.
Diesen Mann auf den Mond schießen, vielleicht um es noch einmal auch klar zu sagen, das war ja das Bild für, wir wollen bis 2050 klimaneutral sein, mit all dem, was du gerade beschrieben hast, mit den Gesetzespaketen, die da auf den Weg gebracht wurden. Und da wollen wir mal Bestandsaufnahme machen, weil es geht ja natürlich nicht darum, kurz vor knapp den Mann da hochzuschießen, sondern Zwischenziele auch zu erreichen. Und die gibt's auch reichlich. Also bis 2030 soll die EU 55% die Emissionen verringert haben im Vergleich zu 1990. Das ist ein Zwischenschritt. Und viel mehr beachtet ist jetzt hier in der politischen Diskussion aber, der danach kommen soll, weil das gilt als der kritische Punkt. 2040 hat man sich auch viel vorgenommen.
Ja, 2040 will man mal gucken, ob das überhaupt klappt. Dann 10 Jahre später, 2050, mit der kompletten Klimaneutralität. Dann hat man sich vorgenommen, dann müssten bis 2040 eben 90% der CO2-Emissionen abgebaut werden. Das ist so eine Idee der Kommission. Aber da hören wir ja aus den Mitgliedsländern ganz andere Dinge. Die wollen das nicht, die Regierungen. Hat ja übrigens auch jetzt bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin Berlin eine Rolle gespielt. Wir hören zwar immer diesen Satz, an den Klimazielen ändert sich nichts. Das wird beschworen, auch in den Verhandlungen zwischen SPD und Union.
Also an dem großen Ziel meinst du, ne? 2050.
An dem großen Ziel ändert sich nichts. Das ist ja auch völkerrechtlich verbindlich festgelegt worden. Da kann Deutschland nicht einfach aussteigen. Aber immer wenn dieser Satz kommt, hören wir eben von einigen Politikern, von den Liberalen, von den Konservativen hier in Brüssel, ein Aber. Das hört sich dann so an. An den Klimazielen halten wir fest, aber bei der Umsetzung muss man pragmatischer vorgehen.
Mit all dem, was du jetzt beschrieben hast, so der Stimmung in den Ländern bis hin zu den deutschen Ideen im Koalitionsvertrag, kommt hier in Brüssel jetzt, kommt es zu dem Punkt, dass wir sagen, dieses 2040-Ziel, was längst beschlossen sein sollte, wackelt irgendwie und wir haben noch mal im Parlament ein bisschen rumgehört. Manche haben wirklich erhebliche Zweifel, allen voran der grüne Europaabgeordnete Michael Bloss, der formuliert es so.
Das europäische Klimaziel für das Jahr 2040 sollte schon Anfang des Jahres vorgelegt werden, aber es wird jetzt immer weiter verschoben und der Klimakommissar, der verhandelt gerade hinter den Kulissen die Abschwächung, anstatt dass er darüber nachdenkt, wie man es hinbekommt. Und das ist genau die falsche Richtung, weil das natürlich die zentralen Orientierungspunkte sind, auch für Investitionen, die es jetzt braucht in die Modernisierung der Wirtschaft.
Also er spricht das an, es ist sozusagen wirklich ein crucial moment, würde man sagen, für die Klimapolitik. Helga, nochmal, warum macht dieser Klimakommissar das jetzt? Wir wissen es jetzt noch nicht, ob es wirklich nicht dazu kommt, aber es sieht gerade nicht so gut aus.
Ja, es sieht nicht so gut aus oder es sieht anders aus, um das mal wertfrei zu sagen, weil sich die Mehrheitsverhältnisse in Europa geändert haben. Seit Ursula von der Leyen's Mann im Mond-Moment, den wir gehört haben, haben sich zwei Dinge verändert. Einmal ist jetzt mehr als die Hälfte der Regierung in der EU konservativ geführt oder sogar rechtsaußen, wie in Italien und den Niederlanden. Konservativ, CDU, CSU, so wie jetzt in Deutschland. Das sind mehr als die Hälfte aller Mitgliedsländer. Das heißt, die haben schon mal die Mehrheit im Rat, wenn es da um Abstimmungen geht. Dann haben wir eine ganz ähnliche Verschiebung nach rechts, Mitte rechts, bei der Wahl zum Europaparlament gesehen im vergangenen Sommer. Allerdings war die gar nicht so stark wie erwartet. Aber die Christdemokraten im Europaparlament, das ist die stärkste Fraktion mit der deutschen CDU, CSU an der Spitze. Sie bildet jetzt immer häufiger Mehrheiten mit Rechtsaußenparteien, sogar mit Rechtsextremen. Die AfD war auch schon mal dabei. Und wenn es um Klimaschutz und Umweltschutz geht, bedeutet das, dass eben nicht die Grünen berücksichtigt werden. Die andere Mehrheit, die auch möglich wäre, also mit den Grünen, Sozialdemokraten und Liberalen und Christdemokraten, die finden wir eben gerade bei diesen umweltpolitischen Rechtsakten, also Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, immer seltener.
Ich hatte die Gelegenheit, für diesen Europa-Podcast mit einer Expertin zu sprechen, die nochmal darstellen kann, wie sich das auch wirklich jetzt in Europa auswirkt, was jetzt hier in Brüssel in den Mehrheitsverhältnissen, die du gerade beschrieben hast, Helga, ja, fabriziert wird. Und zwar ist es Patricia Heidecker. Sie ist die stellvertretende Generalsekretärin beim European Environmental Bureau, dem größten Netzwerk von Umwelt- und Nachhaltigkeitsorganisationen in Europa, sitzt hier in Brüssel. Ich habe sie gefragt, wie hat sich da die Dynamik verändert?
Ja, also unsere Mitglieder sitzen ja in mehr als 40 Ländern, also in den Mitgliedstaaten der EU, aber auch in anderen europäischen Ländern. Und die Wirklichkeiten vor Ort sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Ja, ich denke, wir erleben alle oder haben alle eine Art Umbruch erlebt. Und es gibt Bestrebungen in gewissen Ländern, sozusagen dieses Umwelt- und Klimathema hinten anzustellen, zu verlangsamen, die Prioritäten woanders zu setzen. Und das merken wir natürlich auch als Umweltorganisation.
Es geht so weit, dass manche Organisationen oder aus manchen Ländern eher auch der Eindruck gespiegelt wird, wir laufen auf Hindernisse zu.
Ja, also ich denke, es gibt bereits Beispiele. Also natürlich muss man das erstmal sehen, sozusagen der European Green Deal ist nicht vom Tisch. Ja, der ist nach wie vor da, aber die Frage ist jetzt sozusagen, geht's weiter oder werden irgendwelche sozusagen Blöcke in den Weg gelegt? Ich meine, auf europäischer Ebene haben wir jetzt bereits gesehen, dass es bereits erste Versuche gibt, Gesetze auch wieder abzuwickeln, Deregulierung. Ja, da gab's oder gibt's jetzt diese große Debatte zum Thema Sorgfaltspflichten für Unternehmen und Menschenrechte und Umwelt in Lieferketten, wo ein Gesetz verabschiedet wurde, was jetzt sozusagen wieder auf dem Tisch liegt und wo die Gefahr ist, dass
was
das
zumindest
wieder,
vertagt wird auch das, in der Umsetzung. Ne? Das wissen
es
wir
wird
schon
die,
mal.
Es soll die Umsetzung vertagt werden, aber es soll schon auch in der Substanz geändert werden eventuell. Und das ist natürlich sozusagen ein erstes Beispiel. Da sind gewisse Risiken, dass da jetzt Gesetze, die wir über lange Zeit sozusagen hart erarbeitet haben und auch demokratisch beschlossen haben, dass es da sozusagen Rückschritte gibt. Ich nenne jetzt mal die Slowakei. Ja, da kann man mit dem Thema Klima sozusagen nichts gewinnen. Das sind aber Länder, die gleich gleichzeitig auch definitiv die Folgen des Klimawandels bereits sehr stark spüren. Ja, Trockenheit zum Beispiel ist ein großes Thema überall in Europa, aber speziell auch in Osteuropa. Das sind Länder, die gleichzeitig sehr stark auch von ihrer Landwirtschaft abhängen. Es gibt durchaus Länder und Regierungen, wo ja keine großen Ambitionen sind, diese Themen jetzt im Moment voranzubringen.
Umso mehr ist vielleicht entscheidend, ob aus Brüssel noch die richtigen Signale auch kommen, ob man sich dann eher bestärkt fühlt, da jetzt mal auf die Bremse zu treten oder sich da eher erklären muss. Was macht auch die EU daraus?
Ja, also es gibt natürlich aus unserer Warte immer noch sehr viele Bereiche, in denen Regularien fehlen. Ich nenne jetzt mal den Bereich Klimaanpassung. Ja, wir haben EU-weit noch kein Instrument zur Anpassung an den Klimawandel. Das ist ja auch ein Thema, was gerade im Gespräch ist.
Also wie mache ich mich resilient als Stadt, genau, Gemeinde,
wie,
Kommune,
wie reagieren
Land?
Wir, wie reagieren wir darauf? Dass Europa ist ja bekanntlich eine der Weltregionen, die am stärksten bereits jetzt schon von Klimafolgen betroffen ist. Ja, Temperaturerhöhungen, Trockenheit, aber auch Überflutungen und so weiter und so fort. Und wir müssen natürlich jetzt schauen, was können wir tun, um uns bereits jetzt anzupassen, aber auch in der Zukunft. Aber auch damit verbunden das Thema Wasserresilienz. Ja, wie können wir sicherstellen, dass wir genügend Wasser haben, die entsprechende Quantität, die entsprechende Qualität. Aber auch das Thema Umweltverschmutzung, ja, Chemikalien zum Beispiel. Ja, es werden jedes Jahr Tausende, Abertausende neuer Chemikalien auf den Markt gebracht. Da sind die Verordnungen einfach nicht, das funktioniert nicht. Trotzdem ist es jetzt so, dass natürlich die Europäische Kommission sehr stark unter Druck steht, ja, aufgrund dieses ganzen Narrativs, Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftsstandort Deutschland.
Bürokratieabbau,
ja. Da ist ein unglaublich großer Druck da und alle Kommissare haben ja auch ganz explizit den Auftrag zu zeigen, hier können wir vereinfachen, Bürokratie abbauen. Ja, also wenn man irgendwo was vereinfachen kann, sind wir die Letzten, die dagegen sind. Aber natürlich ist Bürokratieabbau gerne auch immer ein Einfallstor zu sagen, naja, das kann gleich mal ganz weg. Ja, weil natürlich gibt's Gesetze und Bestandteile von Gesetzen, mit denen nicht alle einverstanden sind, weil es vielleicht gewisse Dinge schwieriger macht oder Geld kostet, extra Ressourcen braucht. Und da ist jetzt eben eine ganz große Gefahr da, dass wir in so eine Deregulierungswelle kommen.
Ja, soweit war das Patricia Heidegger vom European Environmental Bureau. Ihre Sicht auf den Stand der Dinge. Helga, sie spricht von Deregulierungswahn. Ist natürlich auch kein neutraler Begriff. Deswegen lasst uns hier für den Podcast einmal wirklich gucken. Sie hat ein Beispiel schon genannt. Wenn wir jetzt auf die Green Files gucken, ne? Die Transparenzrichtlinie und Lieferkettengesetz, wo es ja auch darum ging, irgendwie Nachhaltigkeit und Umweltaspekte darzulegen und einhalten zu müssen, die vertagt wird. Was fällt uns da noch an Files ein, wo man wirklich auch einfach faktisch sagen kann, ja, da wurden Dinge zurückgedreht?
Ja, ich versuche mal so 2, 3 Punkte rauszunehmen, die interessant sind, wo man gesagt hat, wir müssen unbedingt Bürokratie abbauen. Das findet erstmal jeder gut. Wer füllt schon gerne Formulare aus und macht Erklärungen? Aber was ist am Ende bei rausgekommen? Wichtig scheint mir zum Beispiel bei den Ideen, die man hatte, um das Artensterben zu begrenzen, also dass die Zahl der Insekten sich verringert. Das ist komplett gescheitert. Da wollte man den Pestizideinsatz reduzieren auf den Äckern, weil der wird verantwortlich gemacht für das Artensterben zu einem großen Teil. Das ist komplett gescheitert. Also jeder kann bisher 100% oder 110% oder 120% jedenfalls unkontrolliert Pestizide weiter auf dem Acker ausbringen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir haben ja jetzt auch viel über die Klimakrise gesprochen und es wird wenig darüber gesprochen, dass Kühe und Schafe einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, nämlich durch Wiederkäuen und Rülpsen. Dadurch gelangt Methan in die Umwelt und das gilt als Brandbeschleuniger unter den klimaschädlichen Gasen, wird viel schneller als andere Gase. Und da könnte man ja sagen, okay, wenn die ein Drittel schuld sind an der Klimakrise, an der Erderwärmung, da müssten ein Drittel der Rinder bitte Vorsicht geschlachtet werden, ein Drittel der Schafe geschlachtet werden. Man kann es auch bürokratisch formulieren und sagen, da dürfen eben pro Hektar nur noch 10 Rinder gehalten werden, weil alles, was hinten rauskommt von denen und auch vorne ausgestoßen wird über Atem, ist einfach ein zu großer Beitrag zur Klimakrise. Nichts davon hat geklappt, das ist verhindert worden. Und das scheinen mir so die wesentlichen Punkte zu sein. Vielleicht noch ein kleiner dritter Punkt dazu, Überschrift Entbürokratisierung. Da hat man gesagt, alle Betriebe, die weniger als 10 Hektar haben, das sind kleine Betriebe, werden nicht mehr kontrolliert. Da habe ich auch erst gedacht, na gut, das sind nur wirklich sehr kleine Bauern, meistens Nebenerwerb. Die machen das dann noch nach der Arbeit, nach der Schicht. Eigentlich richtig, dass man die entlastet.
Nicht mehr kontrolliert im Sinne von Umweltauflagen.
Genau, oder? Aber nicht mehr kontrolliert heißt ja auch, du kannst machen, was du willst. Mhm. Es wird eben nicht mehr kontrolliert und es gibt auch keine Strafen. Und das finde ich auch sehr problematisch, wenn man so eine Idee hat wie Rechtsgleichheit. Das ist keine Rechtsgleichheit, das ist eine Ungerechtigkeit und kann auch ja als falsches Signal interpretiert werden. Das sind so die drei Punkte, wo unter dieser schönen Überschrift weniger Formulare, Deregulierung, Bürokratieabbau am Ende eine problematische Entwicklung jedenfalls für die Natur und das Klima herausgekommen ist.
Ich habe auch konkret zu dieser Frage nochmal Michael Bloss gefragt, den grünen Europaabgeordneten, und der hat im Prinzip, sagt er, ja, ganz, ganz viele Sachen stehen da unter Beschuss.
Es gibt sozusagen den europäischen CO2-Emissionshandel, der eine für sozusagen Verkehr und für Gebäude, der noch kommen soll, sagt der polnische Präsident Tusk, der soll am besten gar nicht kommen. Der CO2-Preis, den es jetzt schon gibt für Industrie und für Energie, also Kohle- und Gaskraftwerke, da gibt es jetzt gerade Debatten darum, ob man quasi internationale CO2-Zertifikate importieren kann und dann den Preis damit senken kann. Die CO2-Vorgaben für Autos werden attackiert. Also eigentlich bröckelt es überall.
Er spricht die Autos an, Helga. Vielleicht ein letzter Punkt. Wir können ja nicht auf Vollständigkeit hier die Files durchgehen. Aber natürlich gerade der Verbrenner, der beschäftigt uns auch sehr. Und da gibt's eigentlich auch eine Rolle rückwärts.
Ja, eine merkwürdige Rolle rückwärts. Das heißt, man weiß noch gar nicht, wohin die Rolle geht. Im Prinzip geht's ja der CDU/CSU ganz entschieden, jetzt auch bei den Koalitionsverhandlungen haben wir es gesehen, darum, den Verbrennermotor nicht ganz abzuschaffen. Das ist so der Stolz der deutschen Ingenieurskunst seit 100 Jahren. Da will man so lange wie möglich den Profit abschöpfen. Ich kann noch nicht genau sehen, was das wirklich bringen wird, denn Verbrennermotoren sind gar nicht verboten. Kein EU-Kommissar, nicht mal Frau von der Leyen, hat die verboten. Sie haben nur die Vorlage gemacht, dass von 2035 an nur noch Autos verkauft werden können, neu verkauft werden können, bei denen kein CO2 aus dem Auspuff kommt. Ja, meiner Meinung nach ist das schon relativ technologieoffen. Wir müssen mal gucken, wie das sich entwickelt. Das ist aber noch nicht entschieden, glaube ich.
Ja, und allein dieses Beispiel zeigt ja auch, bei allem, was wir wahrscheinlich jetzt auch durchgegangen sind, wird es immer Befürworter und Kritiker geben. Die eine sagen, genau, aber bei der Maßnahme musste man auch zurückschrauben oder was. Ich will die Bestandsaufnahme aber beenden mit einem Fakt nochmal. Die Europäische Umweltagentur hat gerade gesagt, okay, jetziger Stand ist, 2030 wollten wir 55% reduzieren. Mit den jetzigen Maßnahmen und so, wie sie umgesetzt sind, kämen wir auf 43%. Das sagt im Prinzip vieles darüber, wo wir stehen, egal wie man die einzelnen Maßnahmen findet. Wir gucken jetzt ein Stück nach vorn, wollen natürlich darüber sprechen, aus guten Gründen wird jetzt auch nicht jeden Tag über Klimapolitik hier gesprochen, weil wir große andere Themen auf den Tisch bekommen haben, geopolitisch, sei es Verteidigung, sei es Handel. Und Helga, bevor ich dich gleich frage, wie wir das zusammenführen, einmal noch Patricia Heidecker vom European Environmental Bureau.
Ja, also in der aktuellen Weltlage kommt man, glaube ich, nicht umher, sich irgendwie Sorgen zu machen, ja, und sich zu fragen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich denke, also zumindest in Gesprächen, die wir jetzt in letzter Zeit hatten mit verschiedenen Regierungen, aber auch mit Kommissionsvertretern, ist schon auch ein Bewusstsein da, dass sozusagen in dieser Krise und auch in sozusagen in dieser Sicherheitskrise auch eine Möglichkeit liegt, das zu verbinden mit Klima- und Umweltthemen. Ja, es geht ja auch um so Fragen wie können wir unsere Eigenständigkeit sichern? Da geht es um Energieversorgung. Ja, ich meine, Europa ist ein Kontinent, der, was seine Energieversorgung anbetrifft, nach wie vor sehr abhängig ist, ja, von Importen, von fossilen Energieträgern. Das war Russland mehr. Jetzt sind wir von anderen Ländern abhängig. Und da gibt es unglaublich viel Überschneidung, ja, zwischen einer progressiven Umwelt- und Klimapolitik, in der wir uns durch erneuerbare Energien, die wir selber produzieren, eigenständig machen, indem wir aber auch dann die Preise senken, was für die Wirtschaft gut ist, was für jeden von uns als Konsumenten gut ist. Aber da geht es auch um Themen wie zum Beispiel Landwirtschaft, wo wir auch abhängig sind von Importen, vor allem von Futtermitteln für unsere Landwirtschaft aus anderen Teilen der Welt. Es geht um Wasser, es geht um Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft. Und da gibt es, glaube ich, viele Bereiche, wo wir zeigen können, dass dass Sicherheit eben über militärische Sicherheit hinausgeht. Es geht um menschliche Sicherheit. Und wenn wir die erzielen wollen in Europa und unabhängig sein wollen, dann kann das nur mit einer starken Umwelt- und Klimapolitik einhergehen.
Manche sagen in der Nutshell, wenn die ganze Aufrüstung mit Green Steel vollzogen wird, dann ist ja alles gut.
Ja, das wird nicht reichen.
Okay.
Nur den grünen Stahl.
Vielen Dank. Okay, Green Steel, sagt sie, reicht nicht. Patricia Heidegger vom European Environmental Bureau. Helga, ich habe Sie das nicht umsonst zum Schluss gefragt, weil wir haben jetzt ja auch von ihr natürlich viel gehört, wie man als jemand, der sich sehr mit der Umweltperspektive in Brüssel befasst, darauf schaut und sagt, ja, da gibt es Möglichkeiten, diese großen Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, zusammenzuführen mit der größten wahrscheinlich der Klimapolitik oder dem Kampf gegen den Klimawandel. Helga, du beschäftigst dich ja vor allem bei uns auch mit Verteidigungspolitik und all den Dingen. Hast du auch das Gefühl, dass dieser Aspekt mitgedacht wird in all den Plänen, wenn es jetzt darum geht, Europa aufrüsten und die großen Herausforderungen geopolitisch zu bewältigen? Spielt da Klimapolitik eine Rolle?
Also im Bereich der Aufrüstung glaube ich weniger. Der Krieg, den wir in der Ukraine sehen, ist ja auch aus umweltpolitischer Sicht eine Katastrophe, nach der Katastrophe für die Menschen dort. Da kann ich jetzt nicht allzu viel Grünes am Horizont erkennen. Ich glaube, die Herausforderung jetzt ist, in einer Situation, in der alle Fakten auf dem Tisch liegen, einmal zu untersuchen, warum es nicht gelungen ist, den Wählern in Europa diese Situation klarzumachen. Ich denke, das ist ein großes Versagen der Grünen, dass es ihnen nicht gelungen ist, über diese Fakten hinaus Emotionalität und Vernunft und auch in der Vermittlung ja Wege zu gehen, die mehr Menschen ansprechen. Denn wir müssen festhalten, die Leute in Europa, in fast allen Ländern in der EU, haben den Klimaschutz nicht gewählt. Und ich will ja aber die anderen Parteien nicht aus der Verpflichtung entlassen. Mhm. Die haben natürlich auch auf, wie ich finde, völlig unverantwortliche Weise so getan und tun immer noch so, als sei das so ein Luxusprojekt der Grünen. Gerade von Christdemokraten würde ich erwarten, dass sie mehr für den Schutz und die Bewahrung der Schöpfung tun. Und von Sozialdemokraten würde ich auch erwarten, dass sie diesen Bereich des Umweltschutzes stärker berücksichtigen als bisher.
Mhm. Wir gucken jetzt von Brüssel nach Berlin. Formiert sich gerade eine neue Regierung. Hast du da Grünes am Horizont entdeckt, um in dem Bild zu bleiben?
Ja, am Horizont, in der Opposition im Bundestag. Das ist klar. Ne? Im neuen Koalitionsvertrag waren jetzt nicht so viele umweltpolitisch neue Elemente. Im Gegenteil, da wurde auch was rückabgewickelt. Also da gibt es ja auch die Chance für eine Entwicklung zum Besseren.
Soweit die neue Folge von Punkt.eu, dem Europa-Podcast der ARD. Gibt noch mehrere Folgen in der Audiothek, zum Beispiel auch eine darüber, wie die EU den US-Megazöllen kontert. Die ARD-Infonacht mit einer Gefahrenmeldung. Achtung, ein Falschfahrer ist auf der B25 Donauwörth-Feuchtwangen unterwegs zwischen Donauwörth-Nord und dem Ebermengen, also zwischen dem Bergerkreuz und Ebermergen, kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie äußerst vorsichtig auf der B25 Donauwörth-Feuchtwangen.
Kultur.
Und da geht es um einen Spielfilm, der schon große Erfolge gefeiert hat. Ich bin dein Mensch. Das ist ein preisgekrönter Film von Maria Schrader im Kino. Wer den dort nicht sehen konnte, der kann vielleicht jetzt bei Arte nochmal zuschlagen. Sollten Sie auf jeden Fall, meint Silke Lahmann-Lammert in ihren Mediathekentipps.
Guten Morgen, Alma.
Die Wissenschaftlerin Alma hat sich überreden lassen, einen humanoiden Roboter zu testen.
Hast du gut geschlafen?
Tom heißt er und ist angeblich genau auf ihre Bedürfnisse programmiert. Doch bei jedem Satz, der aus seinem Mund kommt, verdreht Alma innerlich die Augen. Der Humanoid überhäuft sie mit abgedroschenen Komplimenten. Oder er lässt ihr eine Badewanne ein mit Rosenblättern, Kerzen und Champagner.
Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen.
Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre.
Zu den 7%?
Wie hast du das nur so schnell ausgerechnet?
Dan Stevens, bekannt aus Downton Abbey, glänzt in der Rolle des künstlichen Menschen, der sich dank KI Almas Partnerideal immer weiter annähert. Für ihre Darstellung der spröden Wissenschaftlerin wurde Maren Eggert mit einem silbernen Berlinale-Bären ausgezeichnet.
Ich bin nicht auf der Suche nach einem Partner. Ich gehöre zu den Leuten, die euch 3 Wochen testen und dann ein Gutachten schreiben.
Ich bin ein Mensch, wirft einen Blick in unsere nahe Zukunft. Und so leichtfüßig und komisch die Geschichte von Alma und Tom daherkommt, so tiefgreifend sind die Fragen, die der Film erörtert. In wen verlieben wir uns? Und was geschieht mit uns, wenn unsere humanoiden Partner all unsere Sehnsüchte und Fantasien erfüllen?
Mein Algorithmus ist darauf ausgerichtet, dich glücklich zu machen.
Unbedingt sehenswert. Ich bin dein Mensch. Nur noch bis zum 29. April in der Mediathek von Arte. Die MeToo-Debatte brachte an den Tag, was sich hinter Hollywoods Kulissen abspielt.
Leider hat so gut wie jeder Schauspieler und jede Schauspielerin eine Geschichte, in der sie zu etwas gezwungen oder belästigt wurden oder sich in einer Szene regelrecht missbraucht fühlen.
Deshalb sorgen heute meistens Intimitätskoordinatoren dafür, dass am Set keine Grenzen überschritten werden. Nicht alle Filmemacher wissen das zu schätzen.
Regisseure wie Paul Verhoeven und Adrian Lyne empfinden das als sehr lästig. Als eine Beleidigung und Freiheitsbeschränkung.
Die Dokumentation Prüdes Hollywood, Laster, Lust und Leidenschaft im Film geht der Frage nach, warum es immer schwieriger wird, erotische Szenen zu drehen und warum viele Regisseure lieber gleich darauf verzichten. Bis zum 7. Juli in der Arte Mediathek.
Und soweit waren das die Mediathekentipps. Vielleicht jetzt auch noch für das Restwochenende.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Thomas Haag. Guten Abend. US-Präsident Trump macht eine weitere Kehrtwende in der Zollpolitik. Computer und Handys werden jetzt von den stark erhöhten Abgaben ausgenommen. Katharina Jetter.
Viele Geräte von US-Tech-Konzernen wie Apple werden in China hergestellt. Diese Unternehmen werden mit der neuen Ausnahmeregelung jetzt entlastet, genauso wie die Verbraucher. Denn die hätten durch die hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte.
Zum ersten Mal seit Jahren hat es ein Gespräch zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm gegeben. Danach hieß es, dass die Gespräche im Oman fortgesetzt werden sollen. Moritz Behrendt.
Nach mehr als 2 Stunden indirekter Verhandlungen habe es einen kurzen Austausch zwischen dem iranischen Außenminister Araghchi und dem US-Sondergesandten Witkoff gegeben. Witkoff hatte vor dem Treffen erklärt, die Forderung der USA sei, dass der Iran sein Atomprogramm vollständig auflösen müsse. Es gebe aber Raum für Kompromisse. In keinem Fall dürfe der Iran aber in den Besitz von Atomwaffen kommen. Das iranische Regime behauptet, sein Nuklearprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken.
In Berlin-Charlottenburg ist es am Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Die Tat geschah auf dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Dorothea Echte.
Zunächst waren dort 2 Männer in Streit geraten. Einer von ihnen stach auf seinen Kontrahenten ein. Dieser starb noch vor Ort, sagte die Polizei dem RBB. Der Täter flüchtete in die Schlossstraße. Dort stellten ihn die Polizisten. Der bewaffnete Mann lief auf die Beamten zu, die daraufhin mehrere Schüsse abgaben und ihn festnahmen. Der Messerstecher wurde schwer verletzt und im Krankenhaus notoperiert.
Union und SPD könnten in einer neuen Regierung 26 Milliarden Euro pro Jahr durch Bürokratieabbau sparen. Diese Summe nannte der CDU-Politiker Hoppenstedt, der bei den Koalitionsverhandlungen an diesem Thema mitgearbeitet hat. 16 Milliarden Euro könnten die Unternehmen einsparen, weil Melde- und Berichtspflichten reduziert würden. Weitere 10 Milliarden Euro Kosten würden bei Bürgern, Unternehmen und Verwaltung entfallen. Als Beispiel verwies Hoppenstedt auf den Wegfall des Lieferkettengesetzes. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen 0:0 unentschieden gespielt. Außerdem spielten heute Bayern München Dortmund 2:2, Hoffenheim Mainz 2:2.